Willkommen zur 20. Folge von der Zirkus Hotline. Unglaublich, wie schnell die Zeit schon vergangen ist. Wir sind schon bei 20 Folgen und normalerweise hatte ich ja gesagt, alle 20 Folgen oder alle 10 Folgen, also jede runde Folge, gibt es eine besondere Folge und hatte mir vorgenommen, eine über das Zierrad zu machen, wo das herkommt, wie es entstanden ist, was die Geschichte ist. Da gibt es, glaube ich, richtig viel zu erzählen. Und hatte mir das alles schon vorbereitet und es ist mir aufgefallen, ich habe euch gar nicht gefragt nach euren Fragen zu dem Thema, weil es macht natürlich nur Sinn, wenn eure Fragen damit drin sind. Das heißt, wir starten mal direkt mit dem Aufruf. Nächste Woche gibt es die große Zierrad, Zierwheel-Folge. Wenn ihr Fragen habt zu dem Zierrad, dann bitte gerne mir eine Sprachnachricht schicken, unten über dem Portal, über dem Link. Und ich werde zusätzlich auch noch einen Fragesticker machen auf Instagram, um so ein bisschen eure Fragen damit einzubauen, weil das macht viel mehr Sinn und auch viel mehr Spaß und gibt mir auch so ein bisschen so einen besseren Einblick, was ihr darüber hören wollt. Von dem her würde die Folge einfach um eine Woche verschoben. Das ist ja das Tolle bei einer eigenen Produktion, wo man der eigene Boss und Producer und Aufnehmer und Schneider und Editor und Hochlader ist. Da kann man selbst bestimmen, wie man die Sachen macht. Und klar, natürlich ist es cool, wenn es alle 10. ist, aber ist ja eigentlich auch egal, ob es dann die 21. oder die 20. ist. Es geht ja nur darum, dass man hin und wieder mal was macht, was ein bisschen anders ist. Und mit diesem Intro starten wir direkt wieder in die neue Folge. Ich bin immer noch in Mannheim, beziehungsweise ich bin auch erst eine Woche irgendwie hier gefühlt. Ist ein bisschen länger, aber viel länger auch nicht. Bin mal wieder Samstagabend viel zu spät am Recorden. Liege im Bett, habe mir gerade einen kleinen Snack gemacht, hatte ein paar Koro-Bällchen, meine Lieblings-Energy-Balls und habe mich mir so ein bisschen eingekuschelt, eingemummelt und dachte mir, ich erzähle euch mal so ein bisschen, was die letzte Woche passiert ist und ich habe auch zwei richtig tolle Fragen, die dann wieder neue Themen öffnen. Deswegen finde ich es immer so schön, wenn eure Fragen mit reinkommen, weil es mir auch irgendwie so die Möglichkeit gibt, Sachen zu erzählen, auf die ich vielleicht selber nicht gekommen wäre. Wir haben bis jetzt hier 7 Shows gespielt in Mannheim, im Mannheimer Weihnachtszirkus. Jeden Tag kommen mehr Leute. Die ersten Tage sind meistens so ein bisschen ruhiger, weil die Weihnachtsferien noch nicht gestartet haben und die Leute noch in ihrer letzten Arbeits- und Schulwelt sind. Aber wenn dann sozusagen die Ferien starten, jetzt auf diesem Wochenende, wird es dann immer voller und voller werden. Was natürlich für uns sehr schön ist, ist immer schöner in einem vollen Zelt zu performen als in einem halbvollen Zelt. Aber da das auch erst die dritte Produktion ist vom Mannheimer Weihnachtszirkus, ist es echt beeindruckend, wie gut es sich verkauft. Und natürlich, ihr, die alle fleißig kommt, hilft da natürlich auch sehr stark mit. Es gibt eine Sache in der Show, von der ich hier, glaube ich, noch gar nicht erzählt habe. Ich habe dazu nur ein Video gemacht. Ich glaube, manchmal vergesse ich das, was ich schon erzählt habe in den ganzen Formaten. Und dann tut es mir leid, wenn ich irgendwelche Geschichten zweimal erzähle. Aber es gibt einen Publikumspreis. Es gibt auf jedem Stuhl, wo die Leute, wenn man reinkommt, wo man abstimmen kann, welche Nummer deine oder seine Lieblingsnummer war. Und damit kann man 2 oder 3 Tickets gewinnen fürs Palazzo Mannheim. Das Palazzo Mannheim ist ja auch hier eine Dinnershow, wo man hingehen kann, was auch wirklich sehr cool ist und sehr high-end ist. Und die Artisten, die gewinnen, kriegen aber auch Preisgelder. Die ersten, die kriegen 2.500 Euro, der zweite Platz 1.000 und der dritte auch 1.000 Euro, was ja auch echt viel Geld ist. Und ich habe schon über ein Video natürlich einen Aufruf gestartet, dass wenn ihr zur Show kommt, dann, dass ihr dann natürlich unbedingt für mich abstimmen müsst. Aber ich fand es auch irgendwie ein lustiges Konzept. Das habe ich noch nie gehabt in der Show selber. Sie hat noch nie sowas gehabt, dass sie nochmal ein Preisgeld vergeben für die Artisten. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt irgendwie so ein riesiger Vorteil ist für die Artisten. Ich meine, wir versuchen ja so oder so immer eine gute Performance zu machen. Und ich glaube, man kann da sehr schlecht irgendwie was beeinflussen, indem man irgendwie besonders gut auftritt oder so. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen auch so gemacht wird, damit die Leute in der Pause auch darüber reden, über die Nummern reden. Und das so ein bisschen auch vielleicht so als Information für die Artisten, das glaube ich doch ganz interessant ist, ob man halt beim Publikum besonders gut abschneidet oder nicht so gut abschneidet. Und die Auswertung ist dann natürlich wahrscheinlich schon auch interessant, auch für den Producer von der Show, der dann irgendwie weiß, okay, die Nummer ist besonders gut angekommen, die Nummer ist nicht so gut angekommen. Wie möchte ich dann in der Zukunft mein Casting aufstellen? Also ich schätze mal so von Daten und Zahlen, die man da so kriegt, ist es wahrscheinlich ganz interessant. Und natürlich ist es auch schön für die Artisten, dann nochmal so einen Bonus haben zu können, dass man halt nochmal extra Geld verdient. Aber dadurch, dass man auch gleichzeitig das gar nicht so richtig beeinflussen, also ich glaube, ich kann es jetzt noch am besten beeinflussen, weil ich euch alle habe. Das haben die anderen Artisten ja dann eher nicht. Sonst kann man da nicht viel machen. anscheinend in der Vergangenheit, die ersten beiden Jahre, haben immer die Clowns gewonnen. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie dieses Jahr auch wieder gewinnen, weil ich finde die Clowns in dieser Show richtig lustig. Ich bin nicht so ein großer Clowns-Fan insgesamt, aber die machen das echt gut. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die gewinnen. Und es ist ja auch so, also das Ziel ist es, glaube ich, für dieses Jahr, um die 40.000 Tickets zu verkaufen. Ich habe ja irgendwie nur 5% davon. Das heißt, auch wenn ich euch jetzt alle überzeuge, dass ihr für mich abstimmt, müssten ja noch viele andere Leute auch noch abstimmen für uns. Das heißt, ich bin gespannt. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was am Ende bei rauskommt, was das Interessante ist. Einfach so rauszufinden, so okay, wo schneidet man irgendwie ab? Auf der anderen Seite werden ja auch nur die ersten drei Nummern irgendwie mit Preisen versehen. Das heißt, wenn man jetzt der fünfte war, dann kann man es irgendwie wahrscheinlich dann auch nicht so richtig rausfinden. Wir werden sehen. Anscheinend wird es am allerletzten Tag hier ausgewertet und dann wird der Preis überreicht. Ansonsten ist es richtig schön, euch zu treffen. Ich treffe euch immer in der Pause. Ich hatte ja schon ein paar Mal angekündigt im Voraus, dass ich immer nicht so richtig weiß, ob das geht oder ob es nicht geht. Es hängt immer davon ab, wie sehr das die Produktion stört, wann ich in der Show dran bin. Wenn ich zum Beispiel in der zweiten Hälfte dran gewesen wäre, dann hätte es nicht funktioniert, weil wir einfach zwischen den Shows so wenig Zeit haben, dass das einfach nicht möglich gewesen wäre, weil auch das ganze Publikum dann hier wieder raus muss und dann müsste das nächste Publikum rein und diese ganzen Sachen, die muss man ja noch bedenken. Aber dadurch, dass ich in der ersten Hälfte dran bin, habe ich dann nach meiner Nummer genug Zeit, um mich umzuziehen und dann treffe ich euch in der Pause vorne im Vorzelt, im vorderen Teil vom Vorzelt. Da ist so eine Fotoecke. Und da warte ich dann immer und bisher waren jeden Tag ganz viele Leute da. Ein einziges Mal waren so viele Leute da, dass ich es nicht geschafft habe, mit allen ein Foto zu machen. Und es hat mir dann auch voll leid getan. Also wenn ihr kommt, beeilt euch auf jeden Fall, kommt ganz schnell raus, dann habt ihr die beste Chance auf ein Foto und kurz mit mir zu reden. Und ich nehme mir natürlich auch die Zeit, die ich habe für jede Person. Also ich bin schon eher so, dass ich kurz die Person anspreche und kurz mit euch rede. Und wenn ihr Fragen habt, dass ihr die Fragen stellen könnt. Also ich möchte nicht einfach nur schnell ein Foto machen und zack, zack, sondern ich finde es ja auch cool, euch irgendwie kurz kennenzulernen. Aber es muss halt in den Zeitraum passen, weil ich nach der Show, wie gesagt, keine Zeit mehr habe. Und je nachdem, wie viele Leute kommen, ist ja auch ein bisschen schwierig zu wissen, kann ich das auch schlecht planen. Es gab für uns eine kleine Premierenfeier. Die ganzen Leute aus dem Team und die ganzen anderen Artisten sind alle super nett. Es fühlt sich einfach wie eine sehr angenehme Produktion an. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein Weihnachtsengagement, was natürlich viele Shows sind und viel Arbeit ist, wo man halt ja morgens hier im Hotel ist, vielleicht ein bisschen später aufsteht. Morgens mache ich so mein ganzes Bürokram und Videosachen und E-Mails und Sachen, die halt irgendwie noch anstehen bis zum Ende des Jahres. Und dann fahren wir los, haben die beiden Shows. Zwischen den beiden Shows kann ich nicht wieder zurück ins Hotel gehen, sondern ich bin dann die ganze Zeit vor Ort. Das ist natürlich dann auch recht anstrengend, wenn man einfach die ganze Zeit im Zelt ist. Dazwischen gehen wir uns meistens was zu essen kaufen. Und dann kommen wir wieder nach Hause und es ist doch recht spät. Also ich gehe hier aus dem Hotel los, wir fahren los um kurz vor 2 und ich bin wieder zurück irgendwie so um kurz nach 10 oder so. Also sagen wir mal, sind so recht normale, in Anführungszeichen, Arbeitstage mit natürlich dann einem physischen Teil mit drin. Aber dadurch, dass wir keine dreifachen Shows haben, weil letztes Jahr hatten wir teilweise drei Shows an einem Tag, dadurch, dass es keine dreifachen Shows sind, ist es eigentlich doch in Ordnung. Und ich glaube, das, was am anstrengendsten wird, ist, dass wir nur einen einzigen Tag frei haben in dieser ganzen Zeit, nämlich den 1.1. Und das ist ja auch schon recht am Ende von der Produktion. Von dem her ist es dann einfach so, dass man irgendwie nie so richtig eine Pause hat, sondern es geht halt immer weiter. Aber wir sind das auch total gewohnt und das gehört irgendwie mit dazu. Ich habe das Gefühl, Weihnachtsengagements sind einfach so und das ist auch irgendwie der Charme an der ganzen Sache.
Ja, hi, Lea, liebe Grüße aus Karlsruhe. Du hast gesagt, wenn du auf die Bühne gehst oder wenn ihr auf die Bühne gehst, dürfen wir beim Mannheimer Weihnachtszirkus ganz laut Lea rufen. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wann gehst du denn auf die Bühne? Weil wir wissen ja gar nichts vom internen Ablauf, wann du dran bist und sehen das im Zweifel erst, wenn das Licht schon angegangen ist. Also falls du uns da kurz briefen könntest, würde mich das sehr freuen. Vielen Dank, ich freue mich sehr und ja, vielleicht sehen wir uns.
Genau, in diesem Fall wurde unsere Nummer eigentlich recht schön eingebunden in die ganze Show. Also die ganze Show ist sehr schön, finde ich, gemacht. Die Übergänge sind sehr schön gemacht, weil es einfach so nahtlose Übergänge sind, wo es nie irgendwie so eine Pause gibt oder irgendwie so ein, das ist dunkel und die Techniker bauen was um, sondern es ist halt auch, wenn was umgebaut werden muss, dann wird halt irgendwo anders abgelenkt und es passiert immer irgendwas und die Nummern gehen auch so sehr schön fließend ineinander über Und vor unserer Nummer ist eine Tanzeinlage, eine etwas längere Tanzeinlage. Und dann kommen wir auf die Bühne am Ende von dieser Tanzeinlage. Wir sind am Ende von der ersten Hälfte dran. Und man kann das doch sehr gut sehen, weil wir einfach auf die Bühne gehen während dieser Tanzeinlage. Das heißt, wenn ihr vor der Nummer Lea schreien wollt, dann ist es wahrscheinlich dann noch so am Ende von der Tanzeinlage. Wenn ihr euch da natürlich unwohl fühlt, müsst ihr das nicht machen. Ihr müsst natürlich gar nichts machen. Aber also sozusagen in dieser letzten Position, wo wir da noch halten, im Prinzip, man kann es schlecht erklären, ohne dass du es siehst. Also ich glaube, wenn du dann in dem Moment bist und dann im Zirkuszelt sitzt und dann das spürst, dann darfst du auf jeden Fall leer schreien. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest es nicht machen, dann musst du es nicht machen. Aber es ist, glaube ich, schon sehr klar, wann es möglich ist und wann wir auf die Bühne gehen. Also es ist schon so, dass wir uns Zeit nehmen vor unserer Nummer und dann reinlaufen. Und dann könntest du leer schreien und dann fängt unsere Nummer an. Und dann kannst du natürlich aber auch leer schreien am Ende von der Nummer. Das ist natürlich auch sehr erlaubt. Und ihr dürft auch, das habe ich noch gar nicht angekündigt, aber ihr dürft natürlich auch aufstehen am Ende von der Nummer. So. Wenn wir fertig sind und uns verbeugen und euch das gefallen hat und ihr wollt, dass ich euch sehe und euch zuwinke, dann könnt ihr aufstehen und klatschen. Das ist total erlaubt. Das ist sogar gewollt, ist, weil das reißt natürlich auch immer die anderen Leute mit. Die Nummer kommt hier doch sehr gut an. Also ich glaube, wir sind auch irgendwie in einer schönen Stelle von der Show. Ich glaube, das passt alles sehr gut. Ist immer ein bisschen schwierig, das richtig wahrzunehmen, wenn man halt von innen in der Show ist und nicht die von außen betrachtet. Aber gefühlt kommt es sehr gut an und ihr genießt es voll. Und das ist für mich das Allerschönste. Also ich habe auch eine richtig tolle Zeit auf der Bühne. Ich kann mich hier richtig fallen lassen. Ich weiß, dass ihr immer da seid und das macht irgendwie total viel Spaß. Und halt euch auch zu sehen. Zum Beispiel, wenn ich euch treffe in der Pause und dann kurz mit euch geredet habe und dann sehe ich euch wieder, wenn ich beim Finale auf die Bühne gehe und dann kann ich euch halt wieder erkennen im Publikum und dann zuwinken. Das mag ich total gern. Das heißt, auch wenn ihr am Ende von meiner Nummer aufsteht oder winkt oder einfach leer schreit oder einfach präsent seid, dann kann ich das sehen und ich mag das sehr, sehr gerne. Aber so viel zum Mannheimer Weihnachtszirkus. Wie gesagt, wir sind hier noch bis zum 4.1. Sind genau nur noch 2 Wochen, krass. Und wie gesagt, es gibt natürlich noch also bis zum 4. Januar sind wir hier. Im Moment ist es das letzte Engagement oder das einzige Engagement, was wir haben in Deutschland. Alles in der Zukunft ist im Moment nichts geplant in Deutschland. Das heißt, wenn ihr uns mal live sehen wollt, wenn ihr mich mal live sehen wollt, ist es natürlich eine gute Möglichkeit. Mannheim ist recht gut angebunden, auch im Zug. Mit dem Code LEA10 kriegt ihr 10% Rabatt auf Tickets. Ich versuche euch das so schmackhaft zu machen, wie es nur geht. Aber am Ende des Tages verstehe ich auch, dass Deutschland groß ist und dass nicht alle kommen können, die sich das auch wünschen würden zu kommen. Deswegen werde ich natürlich auch versuchen, in der Zukunft auch wieder Engagements in Deutschland zu finden. Aber ich bin da halt schon auch wählerisch. Also manchmal auf Social Media fragen mich Leute, wann ich in deren Stadt komme, zum Beispiel zum Flickflack-Weihnachtszirkus oder zu anderen Weihnachtszirkussen, die es gibt. Und es ist halt einfach so, dass Weihnachtszirkus, die gibt es halt nur einmal im Jahr. Es gibt halt immer nur einmal im Jahr Weihnachten und ich werde auch immer ein Weihnachtsengagement machen, aber das dauert halt immer wieder ein Jahr, bis man woanders ist. Nächstes Jahr bin ich im Ausland in einem Weihnachtszirkus. Das heißt, das ist dann für nächstes Jahr nicht klar und für in 2 Jahren bin ich gerade in Verhandlungen mit verschiedenen Optionen. Und ich gucke da natürlich immer, es sind so ein paar Faktoren, die da mit reinspielen. Ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass es einfach eine Show ist, der ich vertraue, dass es eine gute Show ist, also dass die Qualität stimmt. Weil jetzt gerade auch, wenn ich Ticketcodes verkaufe und sozusagen auch Werbung mache dafür, dann muss ich da auch irgendwie komplett hinterstehen können. Sonst ist es so ein bisschen unangenehm. Und ich möchte euch natürlich auch irgendwie so den besten Zirkus zeigen oder coole Shows zeigen und es muss auch preislich stimmen. Das geht meistens normalerweise ineinander über. Also, dass es halt eine Show ist, die irgendwie etablierter ist, die sich dann auch Künstler leisten können, die ein bisschen teurer sind. Das ist meistens dann auch eine bessere Qualität von Show. Aber was immer funktioniert, wenn ihr mich irgendwo sehen wollt, ist, dass ihr die Produktion anschreibt und sagt, wollt ihr nicht mal zusammenarbeiten mit Lea? Also dann mit Lea Turaniena oder ihr schickt ein Video von mir oder mit Zirkus Lea. Das ist immer das, was am allerbesten funktioniert, weil das hatte ich ja, glaube ich, in dem letzten oder vorletzten Podcast auch gesagt, dass ich gehe auf Engagements zu und die Engagements gehen auch auf mich zu. Es ist so ein beidseitiges Ding und man muss sich da irgendwie finden. Aber natürlich, wenn die Engagements schon mal von dem Publikum gehört haben, dass sie gerne mich sehen würden, dann ist es natürlich für sie auch ein Zeichen, sich zu überlegen, ah, vielleicht stellen wir die ein. Also es macht sozusagen Sinn und es ist für mich leichter, wenn das Engagement auf mich zukommt, als wenn ich auf sie zugehe. Aber beide Seiten sind absolut möglich. Und ein Thema, was da auch irgendwie immer mit reinspielt, ist dieses Tiere oder keine Tiere, was so ein ganz tricky Thema ist, weil ich ja schon ganz oft gesagt habe, es passt nicht mehr in unsere Zeit. Also die Gesellschaft will das nicht mehr sehen. Es hat sich einfach was verändert und egal wie gut es den Tieren geht, in Anführungszeichen, wie gut man die Kondition macht für die Tiere, ist es einfach so, dass die meisten Menschen sowas nicht mehr sehen wollen. Nicht alle, also ich muss auch sagen, so von Feedback, was ich einfach kriege, wenn ich Menschen treffe, gibt es schon auch Leute, die mir hin und wieder sagen, oh, du bist im Zirkus, habt ihr auch irgendwie Elefanten? Ich würde voll gerne mal einen Elefanten sehen. Also es ist nicht nur so, dass Leute sagen, sie wollen keine Tiere, aber jetzt die Social Media Community, die Zirkuslehr Community, insgesamt würde ich sagen, 90% der Leute finden Tiere nicht so gut, beziehungsweise finden, da gibt es auch einige dabei, die finden Tiere ganz schlecht und gibt es vielleicht ein paar, die tolerieren das. Es ist ein Thema, was tricky ist. Ich habe ja auch mal eine ganze Folge dazu gemacht, einfach um meine Position ein bisschen klar zu machen, weil auch meine Position ein bisschen schwierig ist. Gerade als Artistin hat man halt nicht immer die Möglichkeit zu sagen, was, also man hat nicht immer die Möglichkeit zu bestimmen, was die anderen Nummern sind, die in einem Zirkus gebucht werden. Also jetzt zum Beispiel im Mannheimer Weihnachtszirkus wusste ich von vornherein, dass sie keine Tiere haben werden, dass sie haben sich von vornherein so entschieden, keine Tiere zu haben. Das hat ein paar logistische Vorteile, weil Tiere sind sehr teuer, Tiere brauchen viel Platz, Tiere machen viel Dreck. Also es sind viele Sachen auch, wo man sagt, eigentlich macht es mehr Sinn ohne Tiere. Aber es gibt dann andere Tiere wie Hunde zum Beispiel, die brauchen jetzt auch nicht so viel Platz oder machen jetzt auch nicht so viel Dreck. Und dann ist ja immer die Frage, ja, wie positioniert sich da ein Zirkus? Beziehungsweise als Artist, wenn man irgendwo gebucht wird, kann man halt sehr schlecht sagen, ich möchte sozusagen bestimmen, was die anderen Nummern sind, die in dieser Show spielen. Das heißt, man kann natürlich mit denen reden, man kann so ein bisschen fragen, was sind eure Pläne, was habt ihr so vor zu casten? Aber so ganz klar weiß man das halt nur bei Zirkussen, die von vornherein sagen, wir wollen keine Tiere. Und in diesem Fall wusste ich das von vornherein, dass es hier keine Tiere geben wird. Auch nach der Erfahrung letztes Jahr, ich war ja letztes Jahr im Heilbronner Weihnachtszirkus, da gab es Pferde und da gab es auch so eine andere Haustiernummer. Und da waren wir ja wirklich hingegangen, weil wir auf einem Boden performen wollten, den man auf diesem Pferdesägespänen drauflegt, weil der einfach nicht so gut ist wie ein fester Theaterboden oder einfach ein fester Bühnenboden. Und der Grund, wieso wir das ausprobieren wollten, war, weil wir nämlich im Anschluss dann nach Monte Carlo gefahren sind, zu dem größten Zirkusfestival der Welt. Und dort gab es auch Tiere und dann gab es dann auch so einen Boden, der draufgelegt wird. Und wir wollten einfach die Erfahrung sammeln, um uns dafür vorzubereiten. Deswegen war das letztes Jahr sozusagen so ein bisschen gewollt. Also es war nicht gewollt, dass da Tiere sind, aber es war gewollt, dass es halt ein Boden ist, der ähnlich ist wie der Monte Carlo Boden. Aber es war jetzt nicht eine Wahl, wo wir gesagt haben, oh ja, voll toll, wir wollen mit Tieren performen. Also es ist irgendwie noch nie so gewesen, dass wir das irgendwie richtig toll finden oder richtig gut finden, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, wie ich schon sagte, es ist halt immer so ein bisschen dreckig irgendwie mit Tieren und es ist auch irgendwie ein bisschen, es riecht halt nach Tier und ich bin sowieso nicht so ein Tiermensch. Von dem her war das jetzt einmal in 4 Malen oder so, wo wir mit Tieren aufgetreten sind in der gleichen Show und die anderen Male waren alles immer nur Festivals. Also so Zirkusfestivals, wo verschiedene Nummern eingeladen werden und man dann seine Nummer präsentiert und Preise gewinnen kann. Da waren wir mal in einem in Russland und da waren wir mal in einem Italien und jetzt auch beim Monte Carlo Zirkusfestival und bei denen gab es jedes Mal immer Tiere und da habe ich auch Erfahrungen gemacht, die teilweise halt irgendwie auch ein bisschen unangenehm waren. Da habe ich in meinem Tier-Podcast in der Folge ein bisschen mehr noch zu erzählt, aber man merkt einfach, dass es mittlerweile immer weniger gewollt wird, weniger gesehen gewollt wird. Gerade, was auch interessant ist, ist, das hatte ich damals auch erwähnt, dass es ist ja nicht in allen Ländern erlaubt. Also in Deutschland ist es noch erlaubt, aber in vielen anderen Ländern in Europa gibt es gar keine Tiere mehr. In Spanien zum Beispiel, in Frankreich auch. Aber in Deutschland ist es halt noch erlaubt und unter bestimmten Bedingungen und ich glaube, da wird sich ganz stark was verändern. Ich glaube, es wird auch sehr unwahrscheinlich sein, dass ich jemals wieder in Deutschland irgendwie mit Tieren auftrete. Aber man weiß es halt nicht so genau. Also es ist wirklich abhängig halt von vielen Faktoren und meistens halt nicht von mir. Sondern ich kann das nur komplett bestimmen, wenn ich halt in eine Show gehe, wo ich ganz genau weiß, da wird es keine Tiere geben. Und wenn wir schon beim Thema sind und ich hier natürlich in meinem Teamkreis vom Podcast spreche, habe ich zum Beispiel auch da so ein bisschen so ein Dilemma mit dem Stuttgarter Weihnachtszirkus. Weil der Stuttgarter Weihnachtszirkus ist einer, den habe ich früher mal gesehen, als ich ein Kind war. Ich komme ja aus Ulm und wir sind regelmäßig dahin gefahren und da habe ich auch meine größten Idole performen sehen, live. Da gab es zum Beispiel Anatoly Zalewski, hat da mal performt, werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, aber ein ganz berühmter Handstand-Equilibrist. Und Victor Key habe ich da schon mal gesehen, einfach so große Zirkusnamen. Und die haben aber noch Tiere, die haben Pferde und die haben dieses Jahr hat diese Geschichte mit diesem Magier mit den Tauben, das habt ihr vielleicht gesehen auf Social Media. Wenn nicht, könnt ihr Magier-Tauben-Zirkus Stuttgart eingeben und dann werdet ihr das finden. Die Nummer ist jetzt mittlerweile aus dem Programm genommen worden. Und ich dachte mir halt, als ich das Ganze gesehen habe, wie das rausgekommen ist, dachte ich mir so, boah, wie krass. Irgendwie so, zum Glück bin ich jetzt nicht da. Also zum Glück bin ich jetzt nicht in Stuttgart. Oder zum Glück ist es nicht letztes Jahr passiert im Heilbronner Weihnachtszirkus oder so. Weil es natürlich schon so ist, dass klar hat man Manifestationen, die geplant werden und klar möchte man Tierwohl anerkennen oder man möchte es sicher gehen, dass es den Tieren gut geht und das finde ich ja auch alles richtig, also das Tierwohl gegeben ist, das ist auf jeden Fall, das ist natürlich klar bei Tieren im Zirkus, also dass man die nicht ausbeutet, dass man die gut behandelt, dass denen gut geht und so weiter, das ist für mich so ein Muss und das ist die Basis von der Basis, was dann alles danach passiert, wie gesagt, dazu gibt es eine andere Folge. Aber es war halt in diesem Fall so, dass die Videos so viral gegangen sind zu dem Thema, dass halt auch Artisten halt Nachrichten gekriegt haben, privat angegriffen worden sind oder halt, also nicht angegriffen auf der Straße, hoffe ich nicht, aber halt, dass die Nachrichten bekommen haben, auch Drohungen und alle möglichen Sachen. Und wo ich dann auch so ein bisschen dachte, oh, wenn ich jetzt dieses Jahr in dem Stuttgarter Weihnachtszirkus gewesen wäre, wo es ja jetzt halt auch Tiernummern gab und so ein großes virales Video wäre rausgekommen und dann wäre halt irgendwie rausgekommen, dass ich in dem gleichen Zirkus bin, kann ich mir auch gut vorstellen, dadurch, dass ich halt eine öffentliche Person bin, dass ich da viele Attacken gekriegt hätte, obwohl ich da eigentlich gar nicht viel hätte machen können, weil es einfach ein anderer Artist mit einer anderen Nummer, die da gebucht wird. Und ich weiß nicht immer, ob das so verständlich ist, weil das natürlich, ja, meine Position ist ja so ein bisschen schwierig, weil ich ja einfach nicht mitbestimmen kann, was die anderen Leute machen. Ist auch so, wenn jetzt zum Beispiel in meiner Show, ich glaube, in dieser Show ist es absolut in Ordnung, aber teilweise sind halt Kostüme mal ein bisschen knapper. Oder in Moulin Rouge zum Beispiel, da sind halt teilweise Kostüme ein bisschen knapper von den Mädchen. Beziehungsweise sehr knapp. Und beziehungsweise topless. Aber wenn das jetzt sozusagen jemanden stört, dass ich da mitmache oder dass vielleicht Teile von der Show, was ist das für ein Frauenbild, was repräsentiert wird und so. Es gibt so Themen, wo die natürlich eine Berechtigung haben und die auch ganz wichtig sind, aber zu denen dann ich nicht so viel sagen kann, auch wenn ich in der gleichen Show bin, weil ich gar nicht das mitbestimmen kann, sondern ich bin einfach nur gebucht als Artistin. Ich weiß nicht genau, ob das so viel Sinn macht, aber was ich jetzt versuche zu erklären. Aber zum Beispiel noch ein anderes Beispiel ist, zum Beispiel gibt es Comedians oder so Clown-Comedians, die machen Witze, die vielleicht ein bisschen politisch nicht so korrekt sind. Und was ist, wenn jemand gebucht ist in der gleichen Show, in der ich auch gebucht bin, dann färbt es ja so ein bisschen ab auf mich, weil dann Leute kommen, um mich zu sehen und sehen das dann in dem gleichen Zuge, aber ich kann das nicht bestimmen. Genau, deswegen, als diese ganzen Geschichten rausgekommen sind, habe ich auch gedacht, oh, das ist irgendwie eine schwierige Situation und gerade der Stuttgarter Weihnachtszirkus ist halt einer, mit dem ich aufgewachsen bin, der so immer so ein bisschen auf meiner Bucketlist stand, also der stand da immer so ein bisschen als, da möchte ich mal irgendwann mal performen, ist immer sehr unwahrscheinlich, weil die halt nicht so einen guten Boden haben. Also wie gesagt, die haben wieder so einen Boden, die sie drüber legen über dieses Sägespäne von den Tieren. Von dem her einfach nicht ganz so ideal. Für uns ist es viel besser, wenn der Boden einfach nur hart ist und fertig. Aber ja, es ist im Moment sowieso nicht Thema. Es ist im Moment auch nicht geplant. Also ich habe jetzt auch keine weitere Show in Aussicht, wo Tiere dabei sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es entweder nie wieder passieren wird oder wenn, dann halt nur noch ganz, ganz vereinzelt, wenn ich das halt wirklich gar nicht kontrollieren kann. Beziehungsweise auch einfach diese Entscheidungsgewalt nicht habe und es ja auch in Ordnung ist. Ich kann ja im Endeffekt immer nur das bestimmen, was ich auf der Bühne mache. Ich habe das Gefühl, das war gerade ein sehr langer Abschnitt, der irgendwie ein bisschen labrig war. Ich hoffe, man konnte verstehen, auf was ich hinaus wollte. Lass uns über was Freudigeres reden.
Hallo Lea, du berichtest ja viel über dein Leben als Zirkusartistin im Zierat, aber du hast ja auch noch eine zweite Disziplin, den Kronleuchter. Und da wollte ich mal fragen, wie du zum Kronleuchter gekommen bist und wie du es schaffst, dein Können aufrechtzuerhalten oder dich auf Engagements mit dem Kronleuchter vorzubereiten, weil du in dieser Disziplin ja viel weniger trainieren kannst, beziehungsweise sich das Training deutlich schwieriger gestaltet, weil du den Kronleuchter ja nicht immer dabei hast. Und mich würde noch interessieren, ob du dir wünschen würdest, öfter mit dem Kronleuchter aufzutreten.
Das ist eine sehr schöne Frage. Die ganze Geschichte zum Kronleuchter habe ich nämlich noch gar nie erzählt und dachte mir, das ist ein sehr schönes Thema für die heutige Folge, wo ich mir ein bisschen mehr tiefer reingehen kann, erzählen kann, wie das dazu gekommen ist und wie gesagt, die ganzen Fragen beantworten, die Juli mir eben gestellt hat. Den Kronleuchter Also die ursprüngliche Idee vom Kronleuchter, um mal ganz ehrlich zu sein, war, dass Franzis und ich zusammen festgestellt haben, das muss so gewesen sein 2018, 19, nachdem wir längere Zeit im Moulin Rouge in Paris aufgetreten waren und auch eine sehr gute Gage hatten und immer noch auch haben werden und auch haben, dass wir, wenn wir mit anderen Produktionen zusammenarbeiten, dass es schwierig ist, eine ähnlich hohe Gage zu kriegen. Das war eine Sache, die wir festgestellt haben, als wir da weggegangen sind. Und dann ist uns aufgefallen, dass natürlich einer der Gründe, warum wir so teuer sind, natürlich ist, dass er kommt aus Kanada. Wir sind damals auch oft beide auch aus Kanada gekommen. Also hat man zwei sehr teure Flüge. Dann sind wir ein Duo, was kein Paar ist. Das heißt, man hat zwei Zimmer, die man zahlen muss, zwei Hotelzimmer. Und wir kommen halt aus Ländern, in denen die Steuern recht hoch sind und in denen man einfach Gagen verlangen muss, die höher sind als teilweise in anderen Ländern. Und das führte natürlich dazu, dass wir einfach eine sehr teure Nummer sind, die sich nicht so viele Leute leisten können oder nicht so viele Leute leisten wollen. Weil am Ende vom Tag hast du halt ein Budget für deine Artisten. Und es ist halt schon leider noch der Fall, dass du halt auch Artisten teilweise aus dem Ausland kriegen kannst für Preise, die halt sehr viel weniger sind, wo man halt gar nicht so richtig weiß. Also jetzt Artisten aus Asien, wir haben jetzt auch Leute aus China in unserer Show. Keine Ahnung, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe gar keine Ahnung, was das kostet, so eine Nummer einzukaufen. Da gibt es teilweise Leute, die kommen auch mehr aus dem Osten. Das ist auch bekannt, dass die ein bisschen weniger Geld verlangen. Dann gibt es immer noch viele Leute auch in der ganzen Industrie, die alles doch sehr unter der Hand machen. Je nachdem, in welchem Land man wohnt oder wo man herkommt, ist es auch leichter, einfach schwarz zu arbeiten. Also das ist auf jeden Fall schon ein Thema. Dann möchte man, also braucht man dann auch nicht so viel Geld oder nicht so eine hohe Gage. Und Südamerika sind meistens auch die Artisten ein bisschen günstiger. Aber das ist sozusagen nur so das Vorweg-Ding, weil wir dann halt gemerkt haben, also am Ende des Tages hast du halt deinen Preis und möchtest halt irgendwie mit dem Marktwert einstimmen. Es ist sehr schwierig, das richtig rauszufinden, wo sein Preis liegt, aber man merkt dann einfach, sein Preis liegt halt da, wo die Leute bereit sind zu zahlen. Und wenn die Leute nicht mehr bereit sind zu zahlen, dann ist man halt vielleicht ein bisschen zu teuer. Und man muss sich da so halt so seinen Weg finden. Und damals ist uns halt aufgefallen, okay, wir wollen nicht wirklich runtergehen vom Preis, aber wir könnten natürlich noch eine zweite Nummer kreieren, damit man uns einkaufen kann für zwei Nummern. Und dann kann man den Preis ein leichtes bisschen hochgehen, aber dann ist man in einem Bereich, was einfach die Leute besser finden. Dann haben wir überlegt, was könnte denn die zweite Nummer sein? Und sind dann eigentlich recht schnell auf den Kronleuchter gekommen, einfach weil wir was wollten, was einfach schon von dem Equipment her schön aussieht. Und dann haben wir uns einen Kronleuchter ausgeliehen, haben mit dem auch schon trainiert über ein paar Wochen hinweg, haben recht schnell eine Nummer kreiert und haben diese Nummer sogar auch schon gefilmt und dann auch schon recht schnell verkauft. Und haben dabei verschiedene Sachen gemerkt. Erstens, es war ja nicht unser Kronleuchter, sondern es war ein geliehener Kronleuchter. Das heißt, wir mussten unseren eigenen Kronleuchter machen. Zweitens ist natürlich alles, was in der Luft ist, ist halt in der Luft. Das machen die machen wir nicht so oft. Und wir wollten auf jeden Fall eine Nummer machen, die sehr sicher ist, obwohl wir ungesichert sind, aber mit der wir uns sehr gut fühlen. Und so ein Kronleuchter ist halt unglaublich schwer. Das heißt, sehr schwer zu transportieren und ist halt auch schwer aufzuhängen. Und dann, nachdem wir unser erstes Engagement gespielt haben, ist aber dann die Pandemie gekommen. Das heißt, wir haben die Nummer zu zweit eigentlich auch nur einmal gespielt. War auch cool, war eine coole Erfahrung. Und dann in der Pandemie habe ich dann gedacht, okay, dann nutze ich die Zeit, um meinen eigenen Kronleuchter zu bauen. Das war auch ein sehr cooles Projekt. Ich habe da auch sehr viel mehr Hand angelegt, als man denken würde. Also ich habe teilweise auch das ganze Metall abgeschleift. Ich habe mir auch alles komplett überlegt, wie man den auseinanderbauen kann, damit man damit auch fliegen kann. Und ich habe dann auch monatelang diese ganzen Perlen, die an dem Kronleuchter dranhängen, die habe ich alle selber aufgezogen. Eigentlich ist es nochmal ein komplettes Video wert oder nochmal eine komplette Storytime wert, wie das Ganze gestartet ist, weil es war während der Pandemie eines von den Sachen, die ich damals gemacht habe, weil ich halt auch Zeit hatte, dass ich dann, als ich den Kronleuchter hatte, also die Metallstruktur dann hatte, die habe ich mir machen lassen in Kanada. Dann habe ich die rübergeflogen nach Berlin und dann habe ich in der Pandemiezeit Zugang zu einem Studio, was frei war, weil sonst halt niemand irgendwie irgendwo war. Also ich war dann immer alleine im Studio oder vielleicht zu zweit, je nachdem, wie schlimm da irgendwie die Pandemiesituation gerade war, weil ja teilweise die Regeln, dass man ja sich mit niemandem treffen konnte und so. Dann war ich dann oft auch einfach alleine im Studio. und habe dann stundenlang die Perlen aufgezogen auf die Schnüre und habe die dann angehängt und geguckt, wie es passt und habe damals dann auch meine Solonummer kreiert. Franzise war da in der Zeit in Kanada und ich war halt in Berlin und dann habe ich mir gedacht, ah, es würde voll Sinn machen, eine Solo-Kronleuchternummer zu machen und habe dann die Nummer in der Zeit entwickelt und das Ganze hat so 8 Monate gebraucht oder so und ich habe mir damals auch gedacht, okay, es muss eine Nummer sein, die zwar beeindruckend ist irgendwie und schön ist, aber die halt auch sehr weit oben sein kann in der Luft und ich mich trotzdem sicher fühle damit. Das heißt, alles, was ich damals gelernt habe und geprobt habe, waren alles Bewegungen, wo ich mir dann einfach sehr sicher war, okay, das fühlt sich noch gut an, dass man sich dann vorstellt, also man ist dann auf dem Kronleuchter auf 2 Meter Höhe und man stellt sich dann vor, okay, wie wäre das jetzt auf 7 Meter Höhe, wie fühlt sich das an? Und wenn es sich für einen in Ordnung anfühlt, dann macht man das in die Nummer mit rein und wenn nicht, dann nicht. Und es ist schon auf jeden Fall eine Zirkusnummer, wo ich mir gesagt habe, es geht vor allem um die Ästhetik, es geht vor allem um den Look. Und es ist jetzt vielleicht nicht die akrobatisch beeindruckendste Nummer, sondern es ist einfach, ja, diese Ästhetik, die mir gefällt. Und natürlich sind da schon ein paar Tricks drin, die auch beeindruckend sind. Es soll ja auch irgendwie, Leute sollen ja auch klatschen und so. Aber es ist jetzt nicht eine Nummer, wo ich sage, boah, ich mache hier diesen riesig krassen, gefährlichen, schweren Trick rein, an den ich monatelang übe, sondern es ist wirklich eigentlich mehr eine schöne Choreografie und eine schöne Abfolge von Bewegungen. Und ein weiterer Grund, wieso ich das machen wollte, ist, weil ich auch wusste, ich werde wahrscheinlich nicht so lange Saisons damit spielen. Also es ist wirklich mehr so ein Gala-Act, den man halt zum Beispiel so für ein Event buchen kann, wo der Kronleuchter schon in einem Raum hängt und einfach schön aussieht. Dann das Event irgendwie startet und dann irgendwann kommt die Artistin rein und der Kronleuchter fährt runter und dann macht sie ihre Nummer. So war so ein bisschen die Idee, dass einfach ein schönes Objekt ist. Und das Problem ist halt, dadurch, dass der Kronleuchter sehr schwer ist, brauche ich ja für immer einen Motor. Man kann den nicht mit der Hand hochziehen, sondern man braucht halt den Motor, der ihn zieht. Und das ist immer eine Aufhängung, die ein bisschen komplizierter ist als jetzt zum Beispiel eine Zierrad-Performance. Das heißt, bisher alle Jobs, die ich gemacht habe, alle Shows, die ich gespielt habe mit dem Kronleuchter, waren immer so richtige High-End-Produktionen, um halt, weil es halt teuer ist. Also teuer, den zu transportieren. Das ist eine teure Nummer an sich. Und man braucht halt den Motor noch dazu. Und die Engagements waren jetzt, also es war das erste Mal, waren wir in Luzern, das waren wir im Duo. Das war eine schöne Produktion mit dem Live-Orchester. Danach war ich in Nice. Das war bei einer Hochzeit, auch eine indische Hochzeit von ganz reichen Leuten. Dann war ich in Milan bei der Milan Fashion Show. Dann war ich in einer Fernsehshow, die heißt Sag die Wahrheit mit dem Kronleuchter. Und dann war ich beim Tonfest in Leipzig. Und ich muss sagen, wahrscheinlich die höchste oder das größte Setting war beim Tonfest in Leipzig. Das war jetzt im Mai diesen Jahres. Da haben mich vielleicht auch einige von euch gesehen. Das war eine ziemlich krasse Aktion, weil ich mit dem Kronleuchter nur am Tag selber proben konnte. Also es war schon, wie du gerade deine Frage so ein bisschen gestellt hast, es war so, dass ich mich vorbereiten musste ohne Kronleuchter und den Kronleuchter dann nur an dem Tag hatte für eine Probe und am Abend war dann die Show. Und ich wusste aber, dass es funktioniert, weil ich schon genug Erfahrung hatte mit dem Kronleuchter und genug Erfahrung, wo ich einfach den Kronleuchter auch immer erst am Tag selber gesehen habe. Und weil die ganzen Bewegungen, die ich mache, also die Tricks im Prinzip, Sachen sind, die ich auch an einer normalen Stange oder in einer Art von Gerüst von Stangen auch trainieren kann. Und dann habe ich im Moulin Rouge in Paris, da gab es wie so eine Klimmzugstange-Gerät. Und da habe ich halt Sachen dann geübt, vor allem Hängen. Also ich glaube, die wichtigste Sache, die man irgendwie verlernt, ist einfach Griffkraft in den Hängen, in den Händen. Das heißt, dann bin ich einfach da gehangen an der Stange und habe Ausdauer trainiert und Beweglichkeit trainiert, weil auch viele von den Bewegungen im Kronleuchter einfach mehr Beweglichkeit brauchen. Und dann hat das Ganze doch sehr gut funktioniert. Der Kronleuchter wurde für mich aufgebaut und dann kam ich am Tag von der Performance, habe dann trainiert und dann habe ich 2 Shows gespielt. Und das war schon sehr cool und war sehr hoch und sehr aufregend. Ich hatte keine Angst vor der Höhe, weil ich mich doch sehr sicher gefühlt habe in den Sachen, die ich gemacht habe. Aber ich fand es einfach sehr aufregend und sehr besonders, das machen zu können. Und da kommen wir zum letzten Teil deiner Frage, ob ich das nicht vermisse oder ob ich das nicht gerne öfter machen wollen würde. Absolut. Also wenn ich die Chance hätte, das öfter zu machen oder öfter mit aufzutreten, ich glaube, da würde ich auch noch sicherer darin werden und es würde mir einfach sehr viel Spaß machen. Aber die Schwierigkeit ist einfach, man braucht eine Show, die halt einen Motor hat jedes Mal. Und also es kann eine Touring-Show sein oder es könnte jetzt auch hier sein, wenn die einen Motor haben. Es ist halt manchmal so ein bisschen so, wem gehört der Motor? Was ist das für Sicherheit? Das ist halt, sobald man in die Luft geht, muss man sich halt klar darüber sein, dass alles gecheckt sein muss. Dass man halt wissen muss, wo der Motor herkommt. In Deutschland ist es doch recht gut reguliert. Also ich glaube, man kann hier gar nicht so viele nicht zugelassene Motoren benutzen. Aber halt im Ausland ist es manchmal schon so, dass die Sachen halt nicht zugelassen sind für Menschen, aber dann doch funktionieren für Menschen. Und da gibt es einfach so ein paar Sachen, die muss man mit bedenken. Deswegen mache ich sowas eigentlich auch nur in Produktion, wo ich ganz sicher bin, dass es alles gut ist und alles sicher ist und alles safe ist. Und im Moment sind es hauptsächlich Gala-Events. Aber wenn es mal eine Show gibt, also jetzt hier hat es in die Show nicht reingepasst, aber wenn es mal, und in diesem Fall wären es jetzt auch sehr viele Nummern gewesen. Also wenn man jeden Tag dann zwei Shows spielt oder dann zwei Nummern spielt, dann ist es dann irgendwann auch sehr viel. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in anderen auch Weihnachtszirkusproduktionen die Kronleuchternummer zu spielen. Das würde ich auch sehr cool finden. Und wenn ich mal eine Möglichkeit hätte, in einem Studio längere Zeit den Kronleuchter aufgebaut zu haben und dass er da hängt, dann würde ich das auch voll schön finden, weil es ist auch immer so eine große Reaktion, den aufzubauen. Also allein den Kronleuchter aufzubauen, dauert so 2 Stunden. Das heißt, ich kann auch nicht irgendwie in den Trainingsraum kommen und sagen, ich baue den jetzt auf und dann trainiere ich eine Stunde, dann baue ich ihn wieder ab. Sondern es ist halt schon eine größere Aktion. Und ich kriege auch manchmal Anfragen von Leuten, die mit mir gerne trainieren wollen, die es gerne mal ausprobieren wollen oder so. Und das kann ich halt alles gar nicht annehmen, weil halt ich keinen Ort habe, wo ich damit trainieren kann. Das heißt, im Moment kann ich wirklich nur die Bewegungen an anderen Maschinen trainieren und dann mit einer Probe vor Ort bei dem Event dann mit dem Kronleuchter performen. Mir haben heute und gestern auch beim Treffen hier in Mannheim einige von euch gesagt, dass ihr meinen Podcast sehr gerne hört und dass ihr euch immer sehr, sehr freut, irgendwie sonntags oder montags ihn zu hören. Das ist für mich ein Riesenkompliment. Gleichzeitig auch so ein bisschen Druck, dass die Folgen halt gut sind und entertaining und spannend sein müssen. Ich merke so ein bisschen, es ist jetzt schon sehr spät und ich bin doch recht müde von meiner letzten Woche. Das heißt, ich werde die Folge jetzt hier beenden und werde nochmal den Aufruf machen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Zierrad oder auch zu anderen Themen, dann lasst sie gerne unten da. Wichtig, über den Link, unten mit beschrieben ist in der Description von dem Podcast, weil wenn ihr mir das schickt über Instagram, dann kann ich das nicht runterladen und einbauen, sondern dann muss ich das irgendwie aufnehmen. Das ist dann sehr kompliziert, beziehungsweise der Ton nicht sehr gut. Deswegen, wenn ihr das macht über die vorbereitete Tool, oh, Lea wird müde, das zu werden. Wenn es über das vorbereitete Tool gemacht wird, dann ist es sehr viel einfacher. Dann kann ich es einfach runterladen und dann habe ich das hier in meinem Speakpipe drin. Und dann blende ich euch immer sehr, sehr gerne ein in die neue Folge. Und hiermit wünsche ich euch einen schönen Start in die kommende Woche. Und ich hoffe, ich sehe sehr viele von euch hier in Mannheim. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!